Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr, bei euch zu sein und gemeinsam über ein nicht so einfaches Thema reden. Da geht es ja um Gog und Magog. Da geht es ähnlich, wie der Bruder schon gesagt hat, über ein Thema, der schwer einzuordnen ist und dennoch biblisch ist. So, wo ist der Kabel? Ja, da ist er. So. Sieht jetzt ein wenig apokalyptisch, Achtung. Ja. So, ja, wir wollen über Gog und Magog reden und es ist ein Thema, der wahrscheinlich aus unserer Sicht aus heute immer aktueller wird, weil wir sehen so gewisse Fronten, die Mitte Jahre entstehen und die definitiv auch uns etwas zu sagen haben, was das Wort Gottes angeht. Gog und Magog. Also Gog aus dem Lande Magog wäre eigentlich richtiger. Diesen Namen kommen zweimal vor im Wort Gottes, in Ezekiel 38, 39 und in Offenbarung Kapitel 20. Beide Male geht es um einen Kampf. Der eine Kampf ist aber der schlussendliche letzte Kampf, wo auch der Teufel nach dem tausendjährigen Reich vernichtet wird. Wir werden sehen, dass der Kampf in Ezekiel 38, 39 nicht der gleiche ist, wohl aber der gleiche Ausdruck bekommt. Wir wollen uns aber primär mit Ezekiel 38, 39 beschäftigen. Und ich möchte auch euch im Voraus schon ein wenig warnen, der Vortrag geht eigentlich 1 Stunde und 20 Minuten. Ich werde das ein bisschen komprimieren, sodass ich die normale Gottesdienstzeit halte. Aber es wird dann die einzelne Folie ein wenig schneller gehen. Okay, wenn wir über Gog und Magog reden, dann müssen wir sehen, Gog und Magog ist in die Endzeit einzuordnen. Das hat ein Bruder schon gesagt, gerade vorher beim Büchertisch, ja, ich glaube, wir sind langsam da, wo der Herr kommen kann. Ja, das glaubte auch ein Paulus. Ja, das muss uns vor Augen sein. Auch Paulus sagte, wir sind in der Endzeit. Und tatsächlich, dieses Gemeindezeitalter wird im Wort Gottes beschrieben als eine letzte Epoche hin ins tausendjährige Reich hinein. Die eine Theologe würde sagen, eine Einschub. Die Gemeinde kam dazwischen, der Gnadezeitalter. Aber diese Zeit wird irgendwann ein Ende haben. Und in diesem Ende ist auch Gog und Magog einzuordnen. Wenn wir über das Ende reden, ganz kurz, muss ich mir meine Präsentation ein wenig für mich attraktiver machen. So ist gut, super. Okay, im Wort Gottes sehen wir Verschiedenes, was das Endzeit angeht. Wir können jetzt noch über Harmageddon reden. Wir können noch über Tal Jehoshaphat reden aus Joel Kapitel 4, wo Gott die Völker nach Jerusalem sammelt. Aber wir sehen, es sind mehrere Endzeitschlachten, die schlussendlich mit das Gleiche oder Ähnliches sind. Schlachten, wo das Volk Israel von allen Nationen schlussendlich angegriffen wird. Aber damit all dies geschieht, gibt es einzelne Voraussetzungen. Und eine wichtige Voraussetzung ist diese sogenannte Friede, Friede und kein Gefahr. Sicher schon mal gehört, kommt aus 2. Thessaloniker, 1. Thessaloniker, wieder 5, Vers 3, Entschuldigung, wo die Völker sagen werden, Friede und Sicherheit. Dann wird dies und jenes über sie kommen. Ein anderer wichtiger endzeitlicher Punkt, auch von Paulus uns groß macht, ist 2. Thessaloniker 2, Abfall. Also vor der Herr kommt, muss der Abfall kommen und die Offenbarung des Gesetzlosen, der Antichrist. Der Abfall, es ist ein Abfallen in der Gesellschaft. Eine Gesellschaft fällt weg von Wahrheiten. Und Gott hat es in uns hineingesetzt. Der Mensch weiß, es gibt Gott. So sagt uns der Römerbrief. Also wir müssen eigentlich mit den Menschen nicht diskutieren, ob es Gott gibt. Er weiß es ja. Und dennoch wird es ihm indoktriniert, es gibt kein Gott. Und mit Schuld daran ist der sogenannte Evolutionslehre, der schon in der Kinderkarte unserer Kinder beigebracht wird. Oder Eine andere Wahrheit, die einfach so über Bord geschmissen wird, ist die Ehe Mann und Frau. Also wir sehen tatsächlich eine gesellschaftliche, vor allem auch die christlich geprägte Welt, der die christlichen Werte und Wahrheiten immer mehr verdrängt, ja, verwirft. Und so sehen wir diesen Abfall, der muss kommen und dann wird der Herr kommen oder das Gericht kommen. Wir sehen in dieser endzeitlichen Phase Täuschung durch den Antichrist. Also er wird die Menschen verführen, täuschen. Wir sehen in dieser Phase die Drangsal Jakobs. Die Drangsal Jakobs beschreibt die Drangsal Israels. Israel kommt in einen Drangsal hinein, bis sie schlussendlich dem schauen, den sie durchbohrt haben und Jesus erkennen. Ja, Geschwister, es muss uns vor Augen sein, Israel heute ist immer noch ein Volk, der an Jesus nicht glaubt. Sie glaubt nicht. Ja, es gibt einen kleinen Überrest von gläubigen messianischen Juden. Aber es ist ein kleiner Überrest. Und so wie Gott an Gog wirken wird, wird auch Gott durch Gog wirken an Israel. Und auch durch die Nationen. Sodass schlussendlich durch diese Situation auch Israel erkennen wird, es gibt ein wahrer Gott und eine Erlösung, Jesus Christus. Und so sehen wir, in diese Drangsal Jakob kommt er schlussendlich unter anderem zu Angriff auf Jerusalem und der Sammlung der Nationen nach Jerusalem. Dann wiederum sehen wir in dieser Zeit Läuterung und Bekehrung des Überrests, der Überrest in Israel, das Eingreifen des Herrn, also Gott selbst wird eingreifen durch die Natur, also durch dies, was er geschaffen hat, das werden wir noch sehen, Ezekiel 38, wie Gott eigentlich Gog vernichtet schlussendlich. Dann das Gericht über Gog und die Nationen und den Gesetzlosen, also den Antichristen. Und schlussendlich Rettung und Wiederherstellung. Und dann kommt das tausendjährige Reich, Königsherrschaft. Und wir müssen sehen, die Königsherrschaft in Jerusalem ist durch und durch biblisch. Es wird leider auch in unseren Kreisen, also in der Kirche, wird oft gelernt, Israel hat keinen Platz mehr vor Gott. Die Gemeinde hat die Stellung Israel auf sich genommen, oder besser gesagt, die Kirche hat die Stellung Israel auf sich genommen. Aber wir sehen, für die Apostel war es klar, es muss zu einer Königsherrschaft kommen. Und so lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Also sie wussten über eine Königsherrschaft. Und Jesus sagt nicht, ihr habt euch geirrt. Er sagt, alles in seiner Zeit. Ihr aber geht hin in alle Welt. Okay. Ja, wann wird dieses Ereignis um Gog geschehen? Also wir haben gesehen, eine endzeitliche Wahrheit wird Friede und Sicherheit, angebliche Friede und Sicherheit. Und Ezekiel Kapitel 38, wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr ab jetzt öffnen. Ezekiel 38 und 39, da geht es um Gog und Magog. Und wir lesen, es ist zur letzten Zeit, wird es geschehen. Es ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und so lesen wir in Ezekiel zur letzten Zeit, und das ist das Ende einer Zeitepoche. Und dann immer wiederum dieser Ausdruck jener Zeit. Also in dieser Zeit des Ende wird dies und jenes geschehen. Und dann lesen wir eine wichtige Voraussetzung für diese Schlacht oder für diesen Kampf. Vers 8. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und das viele Völker wieder versammelt worden ist, auf die Berge Israel, die die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Ein wichtiger Vers. Weil dieser Vers sagt, Gog wird Israel angreifen. Aber wann? Wenn Das Volk Israel zurück ist aus allen Nationen. Und das Wort ist da sehr genau, in Kürze aber genau, dass dem Schwert entkommen. Welcher Volk ist das Schwert entkommen? Wir haben den Holocaust gehabt. 6 Millionen Juden wurden umgebracht. Letzte Woche war ja die Yom HaShoah, der Erinnerungstag, wo man sich erinnert, 6 Millionen Juden, die umgebracht wurden. Und dieser eine Punkt, nie wieder. Nie wieder. Und ja, Israel ist das Schwert entkommen. Und das Land Israel ist entstanden, sodass dass Juden wieder in Sicherheit leben können. In Europa waren die Juden nicht sicher. Und Geschwister, leider auch heute nicht mehr. Auch heute nicht mehr. Sie waren nicht sicher. Und es war diese Strebe nach einem Ort und einem Land, wo sie sich selbst verteidigen können. Es ist damals diese zionistische Bewegung entstanden. Christen haben auch verstanden, die Juden müssen zurück. Sie kehren zurück, aber eigentlich der Zweite Weltkrieg, war der eigentliche Trigger, der eigentliche Auslöser, dass das Volk schlussendlich zurückgekehrt ist. Also das Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist. Ja, sie kehrten aus allen Nationen der Erde zurück, bis heute. Und auch die Entstehung des Landes ist nicht in Zeiten des Friedens entstanden, von einem Krieg zum nächsten Krieg. Von dem Unabhängigkeitskrieg, zum Zermürbungskrieg, Sechstagekrieg, der Yom Kippur-Krieg, dann haben wir den Libanonkrieg, der zweite Libanonkrieg, bis zu den Ereignissen, die wir heute erleben. Aber die Juden fühlen sich in Israel sicher, weil sie sich selbst verteidigen können. Okay, das ist eine Bedingung, die definitiv da ist. Außer vielleicht dieser eine Punkt, und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Ja, sie wohnen in Sicherheit, weil in Europa waren sie nicht sicher. Sie wollen Sicherheit, weil sie einen Ort haben, wo es ihr Zuhause ist. Und sie sich selbst verteidigen können. Dies haben wir heute. Dann lesen wir Vers 11. Du wirst sagen, ich will hinaufziehen in das Land, in das offene Land. Ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen. Sie wohnen ja alle ohne Mauern. Sie haben weder Riegel noch Tore. Jetzt ist das auch so eine Frage. Ja, wie passt das? Passt das zu heute, ja oder nein? Oder jein? Ich möchte euch mal ganz kurz erklären, warum es eventuell passt und vielleicht auch nicht. Jeder urteilt selbst. Aber 7. Oktober 2023 haben wir diesen Angriff vom Hamas gegen Israel gehabt. Und kaum waren der Grenzzaun, kaum war er durchbrochen, war nichts mehr da, was der Hamas stoppen konnte. Und genau das Gleiche konnte auch im Norden Israel passieren. Wenn damals der nördliche Grenze nach Libanon durch die Hisbollah angegriffen wäre, dann wäre auch diese Grenze gefallen und man sagt, dass die Terroristen wären dann bis nach Haifa gekommen, das ist da, wo ich aufgewachsen bin, weil es wäre gar nichts da, was sie regelrecht stoppen kann. Und das muss uns vor Augen sein. Die Schweizer, die wussten während vor der Zweiten Weltkrieg, ins Zweite Weltkrieg hinein, wenn wir mal angegriffen wären, dann würde ein gewisser Teil des Landes müssen wir aufgeben, vor allem den Flachland. Aber in den Gebirgen können wir uns schützen. Und so wurde alles auch vorbereitet. Die Brücke wurde vorbereitet zum Sprengen und so weiter und so fort. Das hat man alles in Israel nicht eigentlich. Ja, jeder Zweite ist bewaffnet, das stimmt wiederum. Aber wenn auf dem Moment, wo die Grenze gebrochen ist und man reinkommen kann, da hat man ein Problem. Und Gott sei Dank ist es damals nicht passiert. Das ist schon mehrmals in der Geschichte nicht passiert. Auch der Yom Kippur-Krieg damals, wo die Ägypter diese über den Kanal kamen, war nichts mehr da, was sie stoppen konnte. Und dennoch hat man sie einfach nicht weitergemacht. Gott sei Dank. Okay? Aber also wir sehen, auf dem Moment, wo dieser Schutz weg ist, dann ist alles offen. Ein Land ohne Mauern. Aber es kann auch sein, wenn wir es so nehmen, dass wir tatsächlich in eine längere Zeit von einer Friede kommen, weil wir wissen, Friede und keine Gefahr. Ich sage mal hypothetisch, nehmen wir an, der Iran wird schwach und machtlos. Nehmen wir an, auf einmal ist der Russland-Ukraine-Krieg vorbei und dann sagen die Europäer, die Amerikaner, die Israelis und alle Welt, jetzt ist endlich mal Ruhe. Ja, aber passt auf mit so einem Gedanke, wir kommen noch dazu. Okay, also ein Land, das in Ruhe wohnt und tatsächlich während der Krieg jetzt, man musste oft im Bunker gehen tatsächlich, aber die Strände in Israel waren voller. Aber meine Schwester schickt mir ein Foto mit ihren Kindern am Strand. Ja. Okay, also man fühlt sich sicher. Man fühlt sich sicher. Das muss uns vor Augen sein. Und was wir schon gelesen haben, kommt auch in Vers 12 vor, in Kapitel 39, Vers 27, 28, das Volk aus den Heidenvölkern gesammelt. Und da sind wir definitiv. Die Juden versammelt aus den Heidenvölkern in ihrem Land. Okay, also etliches hat sich erfüllt, sodass Gog und Magog stattfinden kann. Und wohin wird er gehen? Das ist ja uns klar. Aber in Kapitel 38, Vers 12 steht, der zweite Teil, ein Volk, das Vieh und Güter bekommen hat und das den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Ich kann jetzt nicht zu viel in Detail hineingehen, aber Mittelpunkt in verschiedener Art und Weise. Erstmal aus der göttlichen Perspektive. Es ist der Ort, den Gott auserwählt hat, um sich durch diesen Ort den Völkern sich zu offenbaren. Es war in Jerusalem, wo unser Herr gestorben ist. Abraham hat es schon vorausgesagt. Und es wird auch in der Zukunft sein, dass die Völker wieder nach Jerusalem gehen. Es ist der geistliche Mittelpunkt der Erde. Aber heute ist es in gewisser Hinsicht auch das politische Mittelpunkt der Erde. Alle Welt beschäftigt sich mit dieses kleine Land. Ich kann euch eine ganz lange Liste jetzt geben von Konflikten, die wir haben, die x-fach schlimmer sind. Sei es im Kongo zum Beispiel, ein Bürgerkrieg. Habt ihr schon vieles davon gehört? Wahrscheinlich kaum. X Millionen in akuter Hungersnot. Massenvergewaltigungen und so weiter und so fort. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, man beschäftigt sich nicht damit. Beschäftigt man sich mit dem kurdischen Problem? Nein, die Kurden sind über 50 Millionen. Kein eigenes Nation, vor allem Land, Entschuldigung. Aber es ist ein ethnisches Volk. Beschäftigt sich jemand mit ethnischen Konflikten, welche in China stattfinden? Seien es die Uiguren, seien es die Tibeter, sei es diese ganze Drohung gegen Taiwan. Beschäftigt sich jemand mit der größten Mord, wo heute stattfindet, gegen eine Minderheit, die Christen, die weltweit verfolgt werden? Nein. Aber in der UNO-Menschenrechtsrat, wo wir Schweizer Vorsitzende sind momentan, gibt es einen festen Punkt, jedes Mal, wo sie sich zusammenkommen, und dieser Punkt heißt Israel. Und kein Land wird so oft verurteilt wie Israel. Es gibt über kein Land so viele UNO-Resolutionen wie gegen Israel. Das gesamte Welt zusammen, also alle Völker zusammen, haben nicht so viele Resolutionen gegen sich wie gegen Israel. Merken wir, auch politisch irgendwie beschäftigen sich alle mit Israel. Also mit Mittelpunkt der Erde bewohnt. Und dann sagt Gott selbst, Vers 16, Gog wird kommen gegen mein Volk Israel. Also Gott nennt Israel mein Volk. Und wir müssen verstehen, das Volk ist noch gottlos da. Weil die Bekehrung finden wir erst später in Vers Kapitel 39. Mein Volk Israel und Gott nennt es auch mein Land. Gehen wir weiter. Okay, nochmal, ich gehe nicht zu viel im Detail. Aber wer ist Gog? Über Gog wird gesagt, er ist ein Hauptfürst, Rosch. Und Luther übersetzt das sehr gut, ich würde sagen, besser als Schlachter. Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen Gott, Gog, der im Lande Magog ist und der oberste Fürst von Mesch und Tubal und Weissager gegen ihn. Also Gog aus Magog. Ja, was ist dann mit Rosch? Rosh ist der Ausdruck in Hebräisch Haupt. Ja? Und somit wird Gog ein Person sein. Aber dieser Ausdruck Fürst wird auch benutzt für eine dämonische oder Engelmacht. Siehe Daniel Kapitel 10, wo Daniel betet. Wir gehen jetzt nicht in Detail. Also es ist eine Person, der Hauptfürst aus Magog ist, der Hauptfürst von Mesch und Tubal. Wir kommen noch zu Mesch und Tubal. Da sehen wir drei Völker jetzt. Die kommen, diese Namen Magog, Mesch und Tubal, sind Völker, die aus Jefet stammten. Noah hat drei Söhne, Shem, Cham und Jefet. Aus ihm stammen diese Völker. Aus ihm stammen noch mehr Völker. Aber diese Völker werden erwähnt, Mesch, aus Magog, Mesch und Tubal. Und diese Völker sind in welcher Region zu Hause? Oder waren in welcher Region primär zu Hause? In der Region, das heutige Türkei, bis ins Schwarze Meer, Kaspische Meer, diese Region und ein wenig östlich. Also wir haben Magog, Mesch und Tubal. Nochmal, das heutige Türkei. Und dann haben wir noch drei Völker, die erwähnt werden. Die Persien, sehr einfach einzuordnen. Das ist eine der ältesten Völker, die heute noch existieren. Also Persien, das heutige Iran. Da haben wir Kusch. Das ist das Gebiet von südlich von Ägypten, wahrscheinlich Sudan und ein Teil von Äthiopien. Und Put, das ist das heutige Libyen. Libyen, okay? Und diese Völker, interessanterweise, spielen momentan eine Rolle in einem Konflikt, wo auch das heutige Türkei eine Rolle spielt. Da werden noch zwei Völker erwähnt, auch die stammen aus Jefet, Gomer und Togoma. Auch die nochmal, diese Völker aus dem gleichen Region Türkei und östlich davon. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was ist mit Russland? Ja, immer wird uns gesagt, der Aufmarsch von Russland auf Israel. Wir haben ja sogar bei uns im Verlag mal so ein Buch gehabt. Ja. Und das ist damals entstanden während dem Kalten Krieg. Der Russe ist einfach immer der Feind gewesen. Das ist durch den Kalten Krieg, haben wir das im Kopf hineingekommen. Russland ist der Feind. Und dann ist die Frage, ja, spielt Russland eine Rolle? Man muss auch sehen, wie ist man überhaupt dazu gekommen? Erstmal äußerste Norden, das wäre schon ein wichtiger Punkt. Russland, wenn man von Israel ausblickt, nach Norden kommt und wenn man eine gerade Linie zieht, kann man tatsächlich bis nach Moskau kommen. Aber man ist noch nicht im äußersten Norden. Wenn man äußerste Norden sucht, dann kommt man auf den Nordpol. Und dann sind das die Eisbären. Ja. Aber wie kommen noch? Was ist das gemeint mit äußerste Norden? Aber vorher, man hat auch damals während des Kalten Krieges es so ausgelegt. Das Wort Rosh, Haupt, hat man eben so gelassen und dann wurde als Rosh, das ist ähnlich wie Russland. Okay? Ja. Und Mesch ähnlich wie Moskau und Tubal ähnlich wie Tobolsk. Tobolsk ist eine Stadt, eine russische Stadt in Ostsibirien. Nun, das ist ein wenig gesucht, das muss man schon ehrlich sein. Ja. Das hat einfach gepasst oder hat es passend gemacht. Und da muss man schon aufpassen. Es ist nicht ganz, ja, ich sage jetzt mal mit Vorsicht, nicht ganz seriös. Okay? Also passen wir auf, wenn wir es so auslegen wollen, weil Mesch und Tubal kommen im Alten Testament vor und sind Völker, die existiert haben in welcher Region? In das heutige Türkei. Jetzt müssen wir sehen, Jeremia beschreibt auch, der Feind kommt immer von Norden. Man muss ihn verstehen, Medo-Persien, vorher die Babylonier, vorher die Assyrer, die kamen alle vom Norden. Kein Feind kam vom Osten. Ja, sie waren im Osten und kamen dennoch vom Norden. Warum? Weil zwischen das Persische Golf, das nördliche Teil, und Israel, dazwischen ist Wüste. Keiner marschiert durch die Wüste mit einer Armee. Das machen nur Touristen. Ja, für kurze Zeit. Aber das war's dann auch. Keiner marschiert. Man marschiert der Euphrat und der Tigris entlang. Also ins Norden. Da ist das fruchtbare Land. Da kommt man in der heutigen Türkei und dann von Norden über Syrien ist man nach Israel hineingekommen. Also jeder Feind, außer Ägypten natürlich, kam aus dem Norden. Auch die Griechen später, auch die Römer später. Sie kamen alle schlussendlich aus dem Norden. Also der Feind kam immer vom Norden. Wo damals 70 nach Christus diese Aufstand der Juden gegen den Römer, haben die Römer vom Norden angefangen, das Land zu erobern, sukzessiv, bis sie dann nach Jerusalem kamen. Und was lesen wir in Jeremia 6, Vers 22? So spricht der Herr. Siehe, es kommt ein Volk aus dem Land des Nordens und eine große Nation erhebt sich von den äußersten Enden der Erde. Die einen würden das auf der Endzeit auslegen, aber Jeremia spricht primär über Babylon. Und er nennt ihn äußerste Enden der Erde. Und das müssen wir sehen, es ist immer noch der Blick des Prophetes. Der Prophet sieht einen Feind, der aus seinem Verständnis das aus dem Ende der Erde kommt. Auch Paulus sagt ja, dass das Evangelium hat das Ende der Erde erreicht. Das war sein Blick auf das römische Reich, das bekannte Reich. Und so kann man es auch so verstehen, der Feind wird aus dem Norden kommen. Togoma wird ja beschrieben, ein Volk aus dem äußersten Norden. Aber nochmal, der biblische Perspektive, es ist einfach nördlich von Israel und in der Ferne Norden von Israel aus. Also wie weit man in den Norden wirklich gehen muss, da muss man aufpassen. Achtung, ich sage nicht, dass Russland keine Rolle spielt. Aber es ist immer noch Gog, der der führende Macht ist. Der Hauptfürst von Mesch und Tubal. Und ich glaube eher, dass wir damit eine islamische zukünftige Allianz zu tun haben, der aus Norden kommen wird. Wo Russland eventuell eine Rolle spielt. Aber noch nie, vergisst nicht bitte, Geschwister, Russland ist ein Feindbild geworden bei uns durch den Kalten Krieg. Ja. Das wurde uns regelrecht geprägt. Ich kann mich erinnern, der Gründer des Missionswerks, er hat nie geglaubt, dass der Mauer je, also dass der Eisener Vorhang je fallen wird. Für ihn war wie klar, das ist das Letzte und dann das Nächste, was kommt, ist diese Schlacht von Gog und Magog und der Antichrist, der sich offenbaren wird. Aber er hat sich getäuscht. Es ging weiter. Darum, da müssen wir aufpassen, nicht uns fixieren. Und dennoch auf das festhalten, was klar ist. Und ich hoffe, dass ich dies auch so mache heute. Gut, lass uns weitermachen. Wir sehen noch andere Völker. Wir sehen Saba, Dedan, Tarsis und ihre jungen Löwen und Inseln. Das ist eine Opposition zu dieser Koalition, die von Norden kommen wird. Eine passive Opposition, der sie tadelt, warum kommt ihr? Warum wollt ihr Israel angreifen? Sie tadeln und sagen, es ist, ihr kommt um zu plündern. Also dieser Krieg hat auch einen anderen Aspekt, es ist auch ein Wirtschaftskrieg. Und wir müssen sehen, Wirtschaftskrieg, Israel an sich hat jetzt nicht mehr Bodenschätze als andere. Also wenn Iran muss Israel nicht angreifen wegen Gas und Öl. Das muss uns klar sein. Aber es geht um was anderes. Es geht, wer diese Region herrscht, der herrscht über die ganze Handelsroute, das gesamte Nahosten. Also dieses Land ist sehr attraktiv. Nicht nur das, dies, es hat auch natürlich einen geistlichen Aspekt im Ganzen, wir kommen noch dazu. Aber diese Völker, wo wir da sehen, Saba, Dedan, Tarsis und ihre Junglöwen und die Inseln, das sind Völker, vor allem die ersten zwei, südlich von das heutige Israel. Und welche Länder sind da heute? Saudi-Arabien und die Emiratstaaten. Bis nach Jemen nach unten und Oman. Das sind, also es werden wahrscheinlich diese Völker sein. Interessant, Ein Großteil dieser Völker heute sympathisiert auf einmal mit Israel. Durch den Krieg, wo jetzt immer noch stattfindet, ist ihnen eins klar geworden, dass der Feind ist nicht Israel, der Feind ist Iran. Ja? Und anstatt, dass sie israelfeindlich werden, weil sie muslimische Länder sind, werden sie israelfreundlich, interessanterweise. Also nochmal diese Völker, aber Tarsis und ihre Junglöwen, die einen beschreiben Tarsis bis nach Spanien, ja, wie es da genau aussehen will, kann ich nicht ganz einordnen, sage ich ehrlich. Aber es gibt die Ausleger, die sagen, es muss nicht unbedingt Spanien sein, sondern das sind einfach diese Mittelmeerländer, Handelsvölker. Völker, die mit Handel zu tun haben. Okay? Und wie gesagt, es wird unter anderem ein Wirtschaftskrieg sein. Machen wir weiter. Gogs Armee. Es wird beschrieben in Vers 15, in Vers 4 und Vers 9. Wir sehen, du und viele Völker mit dir. Das muss man verstehen, wie aber nur ein Teil der Völker wird erwähnt. Es werden aber noch mehr Völker als erwähnt werden, mit ihm gegen Israel marschieren. Und er beschreibt einen auf Rossen reitend, eine große Schar und ein zahlreicher Herr. Und dann lesen wir Vers 4, ich will dich herbeilocken, so dass du herausziehst mit deinem ganzen Herr, Rossen und Reitern, alle prächtig gekleidet, eine große Menge mit Tauch und Schild, alle mit Schwertern bewaffnet. Also er beschreibt aus seiner Perspektive eine sehr starke Armee. Eine gut ausgerüstete Armee, eine Armee der damaligen Zeit. Ezekiel konnte keine moderne Armee wirklich beschreiben. Wenn er auf einmal Drohnen sieht, was soll er beschreiben? Fliegende Skorpione, ja? Oder ich weiß nicht was. Ja? Panzer konnte auch nichts anfangen. Aber es ist immer noch seine Sprache. Und für sein Verständnis, diese Armee, der marschieren wird, ist eine moderne, starke Armee. Und so wird auch diese Armee sein. Eine große Schar wird kommen. Sie wird sich sammeln und schlussendlich ins Land hineinkommen. Und schlussendlich wird Gott sie auch da vernichten. Wir kommen noch dazu. Es steht, wie eine Wolke heraufzieht, um das Land zu bedecken. Wie eine Wolke. Und es ist nichts da, wo diese Armee stoppen kann. Jetzt fragt man sich ja, wie ordnet man dies ein, dass man diese Armee nicht stoppen kann? Wo sind die Verbündeten Israel? Wir müssen verstehen, am Ende der Zeit wird Israel der Sündenbock der Nationen sein. Ja? Und auf dem Moment, wo auch der Antichrist, der kommen wird, nicht mehr hinter Israel stehen wird, wird es möglich sein, dieses eine Problem am Mittelpunkt der Erde ein für allemal zu lösen. Und genau dieser Moment wird wahrscheinlich auch Gog ausnutzen. Jetzt greifen wir dieses Land an. Wir werden sehen, wir müssen Gog und Magog irgendwo in der Trübsalzeit hineinbringen. Und dennoch haben wir auch andere Schlachten, der Armageddon, der Schlacht von Tal Jehoshaphat, wo wahrscheinlich die gleichen sind. Und Gog und Magog geht auch in diese gleiche Gedanke gut hinein. Aber eine andere Allianz, der Israel angreifen wird. Gog plant was? Ich habe schon gesagt, ein Wirtschaftskrieg. An jenem Tag werden Gedanken in deinen Herzen aufsteigen. Vers 11, ich will gegen das Land offene Ortschaften heraufziehen. Und warum? Um Beute zu machen und Raub zu rauben. Da fragt man sich nochmal, das muss uns vor Augen sein, was für Beute will man in Israel? Israel hat Mineralien in der Region vom Toten Meer und in der Negev-Wüste. Man hat diese Gas entdeckt da im Mittelmeerraum. Aber mehr hat Israel an sich nicht. Die israelische Wirtschaft ist nicht stark durch Vorkommen, sondern durch Innovation. Ja, das jüdische Volk ist ein innovatives Volk, ein denkendes Volk, ein lösungsorientiertes Volk. Und so funktioniert auch ihre Wirtschaft. Trotz jetzt 3 Jahre fast Krieg erleben wir was? Trotz 3 Jahren Krieg Dennoch ist die Wirtschaft immer noch stark in Israel. Stabil in Israel. Okay? Ja, was ist das dann für ein Krieg? Nochmal, es ist der Region. Diese Region ist attraktiv. Wer über Israel herrscht, herrscht über den Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika. Und das ist auch für die islamische Welt wichtig, weil Israel ist dazwischen und spaltet das asiatische islamische Welt und das afrikanische Welt in zwei. Mittendrin Israel. Und wer über diese Region herrscht, herrscht noch, auch was das Mittelmeer angeht, über sehr vieles. Also, für sie wichtig. Wer über Israel herrscht, herrscht noch über viel mehr. Und dann müssen wir sehen, das hat Markus schon erwähnt über Offenbarung, Gott selbst hat die Kontrolle. Wir lesen in Hesekiel 38, Vers 4, und das ist krass, wie es da steht, ich werde dich herumlenken und will dir Haken in deinen Kinnbacken legen. Also anders gesagt, Gott, du kannst nicht anders. Du wirst von Gott selbst benutzt. So wie Gott damals Babylon, die Medo-Perser, vorher die Assyrer benutzt hat. Und Gott wird, das sind ja Gott und Gott, ja, Gott wird Gott führen ins Land Israel. Er kann nicht anders. Er meint, er ist der, der handelt. Aber er weiß nicht, es gibt immer noch einen souveränen Gott, der am Handeln ist. Ich werde dich gegen mein Land heraufführen, sagt Gott. Und ich werde dich herumlenken und dich gängel heraufführen. Also du kannst gar nicht anders, du wirst es machen. Und da sehen wir tatsächlich eine Wahrheit, die uns oft nicht so attraktiv ist. Dass Gott ein Souverän ist und dass er alles ohne Ausnahme unter Kontrolle hat. Warum meine ich nicht attraktiv? Dann fragen wir uns, ja, da konnte doch der andere gar nicht anders. Judas musste Jesus verraten. Er wurde dazu, jetzt haben wir ein Problem, bestimmt. Und dennoch, Petrus hat Jesus auch verraten. Petrus hat Jesus dreimal verraten. Petrus ist ganz tief gefallen. Er verratet Jesus einmal. Im zweiten Mal beginnt er zu schwören und im dritten Mal schwört er und flucht er sogar. Um klar zu machen, mit diesem Jesus habe ich nichts zu tun. Also ein Judas verleugnet Jesus, ein Petrus verleugnet Jesus und beide bekommen die Möglichkeit. Weil Jesus sagt, vergibt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das waren die Römer, das waren die Priester, die Pharisäer, das Volk. Es war auch ein Judas und ein Petrus. Vergib ihnen, vergib ihnen. Judas hat dagegen entschieden. Und ist seinen eigenen Weg gegangen. Petrus hat bitterlich geweint schlussendlich und durfte dreimal sagen, Jesus, ich liebe dich. Durfte dreimal Ja dazu sagen. Auch da weinte er wieder, Johannes 21. Also wir sehen, ja, wir alle sind Werkzeuge in Gottes Hand. Und dennoch müssen wir auch dann, wenn es darauf ankommt, reagieren. Also Gott wird benutzt von Gott selbst. Als ein Werkzeug. Und dann lesen wir, wie Gott diese Gog vernichtet. Mein Grimm steigt auf in meinem Zorn. Und dann lesen wir, wie bestraft Gott Gog? Verwirrung, also sie werden sich gegenseitig umbringen. Schwert, Pest, Regen, Hagel, Feuer. Ich will ihn richten durch Pest und Blut. Und ich will eine überschwemmende Regen, Hagelsteine, Feuer und Schwefel regnen lassen. Das erinnert uns die Plage in Ägypten. Das erinnert uns auch an anderes Gericht über Sodom und Gomorra. Also es ist kein atomarer Krieg, wie viele Ausleger es meinen. Ich glaube eher, nein, Gott greift ein. Gott braucht keine Atomwaffen. Gott greift selbst ein. Er ist der Schöpfer aller Dinge und die Schöpfung ist ihm untertan. Und so wird Gott, und es steht, ein großes Erdbeben wird geschehen im Land Israel. Und so wird Gott diese gesamte Herr vernichten. Vollständig wird er sie schlagen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Scharen. Und der Fall wird so groß sein, dass man 7 Monate lang die Toten begraben muss. 7 Monate lang wird man durch das gesamte Gebirge gehen und die Toten sammeln und an einem Ort schlussendlich begraben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Warum müssen die Toten begraben werden? Der Punkt ist, das Land muss rein sein. Wenn es der Land ist, wo Gott auserwählt hat und wo Gott sich offenbaren wird, und wenn wir tatsächlich ins tausendjährige Reich hineinkommen, wir werden es gerade noch sehen, dann muss das Land rein sein. Da, wo Toten liegen, ist es ein unreines Land. Wir sehen den Verlust dieser Armee, sodass Israel 7 Jahre lang mit diesem Feuerholz, also als Feuerholz benutzen kann. Auch da glaube ich an eine Bildsprache. Erstmal die 7 Jahre können wir wortwörtlich nehmen, aber Feuerholz, es zeigt einfach, wie die Armee damals, wenn sie alles liegen lässt, kann das ein Volk für 7 Jahre benutzen. Und so wird auch dies, was da nachher herumliegt, Panzer, Lastwagen, ich weiß nicht, was alles noch dann, wenn es diese Schlacht gibt, was eine Armee alles noch besitzt, all dies wird für das Volk benutzbar sein für 7 Jahre. Und jetzt fragen wir uns ja, Moment, wenn es ins tausendjährige Reich hineingeht, wie passt das dann? Wir müssen verstehen, das Leben im tausendjährige Reich auf Erde ist mit viel Ähnlichkeit auch auf heute. Die Menschen werden, die Waffen werden zu, was? Flugscharen. Also nicht mehr für Krieg, sondern man wird wieder das, was der Mensch auch etwas bringt, was ihn weiterbringt. Also im tausendjährigen Reich werden viele wieder Bauern werden. Das gefällt uns Schweizer, ja? Okay? Und das Leben wird ganz praktisch weitergehen. Wir lesen, die Menschen werden älter werden. Ein 100-Jähriger, der stirbt, ist ein Jüngling, der gestorben ist. Aber das heißt, die Menschen werden sich auch wieder normal vermehren. Es werden Nationen entstehen. Die Nationen werden nach Jerusalem gehen, um dort Gott anzubeten. Es wird ganz normal weitergehen mit einem großen Unterschied. Christus herrscht auf Erde und der Teufel ist gebunden. Jetzt eine Frage an uns. Wo sind wir in dieser Zeit? Also meistens bekomme ich die Antwort im Himmel. Und ja, wir sind Himmelsbürger. Wir haben ein Recht auf den Himmel. Und dort werden wir auch sein. Aber es steht, wir werden da sein, wo Christus ist. Und wo wird Christus sein während tausendjährigen Reich? 1000 Jahren? Auf Erde. Ja, wo sind wir dann? Wenn wir da sind, wo Christus ist?
Dabei sein.
Also auf Erde. Ja, wir sind auf Erde. Aber seid getrost im neuen Leib. Ja? Okay? Das ist noch wichtig. Im neuen Leib, es wird eine andere Dimension sein und dennoch der Mensch auf Erde wird normal leben und wir in einem neuen Leib bei Christus. Das ist dann im tausendjährigen Reich. Okay, also wir sehen, wie groß der Fall Gog sein wird. Und jetzt ist die Frage, dieses Ziel dieses Krieges, was ist es? Warum dieser Krieg? Für was? Und wir lesen Vers 16 von Kapitel 38. Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde. Also die Heidenvölker sollen erkennen, dass es ein wahrer Gott gibt. Welcher Gott? Wir lesen weiter, Vers 23. So will ich mich groß und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor den Augen vieler Völker. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Also wir haben vorher gesagt, Abfall. Die Welt wird abfallen von Gott, von der Wahrheit, es gibt einen Gott. Und jetzt offenbart sich Gott auf eine andere Art und Weise, wie er sich heute offenbart, Geschwister. Heute ist noch Gnadezeitalter. Heute ist Leib Christi berufen und gerufen, geht hin in alle Welt. Heute sind wir an Christi statt. Heute haben wir diese Aufgabe. Aber es kommt der Moment, wo die Gemeinde nicht mehr da ist und Gott anders zu den Völkern reden wird. Durch Gericht. Ja, heute richtet Gott schon, aber nicht auf diese Art und Weise, welcher noch kommen wird. Es wird ein Gericht sein über die Nationen, wo sie dann schlussendlich erkennen werden, schlussendlich, es gibt ein wahrer Gott. Vers 7 lesen wir, Kapitel 39, und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr, der Heilige in Israel bin. Also Israel wird erkennen, es gibt einen Gott. Da können wir jetzt zu Zacharja gehen. Ich werde anschauen, dem sie werden anschauen, dem sie durchbohrt haben. Es kommt der Moment, wo Israel ihm erkennen wird und sich bekehren wird. Aber was dann noch wichtig ist, ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen. Also Gott macht keinen Kompromiss mehr um seinen heiligen Namen. Sind wir ehrlich, was geschieht heute? In dem Gemeindezeitalter war Gott einmal ganz hart wegen seinen heiligen Namen. Hananias und Sapphira. Einmal. Ja, in Korinther sehen wir, wie Paulus schreibt, etliche von euch sind krank, andere sind sogar gestorben. Aber bei Hananias und Sapphira war es hart. Sofort. Und Gott offenbart, ich bin ein heiliger Gott. Da sollten wir, diese Lektion ist ganz, ganz wichtig auch für uns, Geschwister. Ganz wichtig. Aber es ist immer noch diese Gnadezeit. Gott ist der geduldige, gnädige Gott. Aber es kommt der Tag, wo er dies nicht mehr erlauben wird, dass die Menschen öffentlich über Gott spotten. Öffentlich ihm ins Dreck ziehen. Und wisst ihr, die große Tragödie ist nicht die, wo draußen sind. Es ist die Kirche, selbst heute. Wenn wir heute schauen, was in der Kirche geschieht teilweise, auch in, leider auch in freievangelischen Gemeinden, wo auf einmal der heilige Gott keinen Platz mehr hat, aber so viel anderes sehr wohl. Und dann offenbart sich Gott und sagt, jetzt ist diese Zeit vorbei. Versteht, wer ich bin. Und die Nationen werden ihm anbeten. Und wir werden bei ihm sein. Aber so soll auch diese Lektion über Gott uns aufrütteln, ein Leben wirklich zu führen, wo Christus im Zentrum ist. Machen wir weiter. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenschließen und ganz kurz auf uns heute noch ein paar einzelne Punkte erwähnen. Wir sehen, die Bedienung für Gog ist Israel wieder im Land versammelt. Das Land wohnt in einer gewissen Sicherheit. Das Volk wohnt in gewisser Sicherheit. Und diese Sicherheit, nochmal Geschwister, ja, die Juden haben in Israel Sicherheit, welche sie in Europa nicht haben. Trotz Krieg in Israel gehen heute wieder viele Juden nach Israel, weil in Europa der Antisemitismus immer stärker wird. Ich habe meiner Tochter auch schon gesagt, du darfst nicht mit einem Davidstern in die Schule gehen. Sie geht in die christliche Schule, aber der Weg zur Schule ist das Problem. Mit dem Zug durch Zürich. Du darfst nicht, weil die Stimmung ändert sich. Du darfst, wenn ich dabei bin. Aber es ist eigentlich tragisch. Tragisch ist es. Juden fühlen sich nicht wohl. Und dann sehen wir diese feindliche Koalition. Wir haben die Völker gesehen. Und wir haben gesehen, sie kommen aus Norden, östlich von Israel, nordwestlich von Israel, das heutige Türkei. Da haben wir Persien gesehen, Iran. Und da haben wir Libyen und Sudan. Und ich habe da erwähnt auch eventuell Teil Pakistan, Afghanistan kann man auch noch nehmen, vielleicht noch der Irak, weil viele Völker werden mit ihm sein. Und dennoch, was müssen wir kurz schauen, was hat die Türkei damit zu tun? Wenn die Türkei mal eine Weltmacht war, aus ottomanischer Zeit, Sie herrschen über die gesamte Region der Nahosten. Durch den Ersten Weltkrieg haben sie auch dies alles verloren. Aber sie waren ja auch eine Art Kolonialstaat. Und diese Großtürkei, dieses Streben ist auf einmal wieder da unter Erdogan. Und interessant, es lohnt sich zu sehen, was er und seine Leute alles so sagen. Und eine Aussage, die immer wieder vorkommt, ist tatsächlich die Vernichtung Israels. Das Problem Israel muss gelöst werden. Wir müssen Al-Quds, Jerusalem, befreien. Jerusalem muss befreit werden. Das ist die drittheiligste Stadt für den Islam, interessanterweise, auch wenn Jerusalem nicht einmal vorkommt im Wort Gottes, nicht einmal. Jetzt müssen wir sehen, Türkei war einmal, ein großer Prozent waren Christen auch in der Türkei. Durch die Türkei ist vieles geschehen in der Geschichte. Der armenische Genozid, wo sind die Armeer? Die sind zerstreut in aller Welt. Die Christen mussten fliehen, viele aus der Türkei. Gott sei Dank gibt es immer noch eine Gemeinde in der Türkei, keine große. Und was ist da? Ja. Aber diese Sprache, die aus der Regierenden herauskommt, ist eine endzeitliche Sprache. Jerusalem muss befreit werden, Israel muss vernichtet werden. Und gerade jetzt in dem Konflikt mit Iran sagte einer von denen, wir sind bereit, 400.000 Soldaten zu opfern. Opfern heißt, dass sie umkommen, um Israel also diese Region zu befreien. Es ist tragisch, was da für eine Sprache kommt. Aber es passt wiederum. Es passt zu einem endzeitlichen Szenario. Und dennoch, Geschwister, ich sage nicht, dass es jetzt das ist. Und dennoch, erstaunlich, wie es passt. Da haben wir Iran. Da muss ich nicht mehr viel erzählen. Dieser Mullah-Staat hat schon seit länger, ruft sie zur Vernichtung des Staates Israels. Und dann haben wir Libyen und Sudan. In Libyen haben wir einen Bürgerkrieg gehabt und nach dem Sturz von Muammar Gaddafi. Und wer herrscht heute in Libyen? Das sind verschiedene Parteien, unter anderem sind die Türken und die Russen heute in Libyen. Sie sind heute in Libyen. Und Erdogan hat gesagt, wir sind da zu bleiben. Er hat gesagt, was wir in Libyen gemacht haben, können wir auch mit Israel machen. Interessanterweise. Die Türken wollten unbedingt ein Teil dieser Koalition sein, wo in Gaza dann nachher für Ordnung schaut. Israel hat natürlich Nein gesagt. Kommt gar nicht in Frage. Aber wie gesagt, Libyen. Und genau das Gleiche in Sudan. Das sind auch die Türken unter anderem und die Russen, wie auch in Libyen. Pakistan, der momentan mit den Friedensverträgen dran ist, ist sehr problematisch. Sie reden mit in diese ganzen Verträge, aber genau Pakistan, einen Tag vor diese Gespräche hat der Außenminister getwittert oder gepostet, das Problem Israel muss eins für alle Mal weg. Das hat er so gepostet. Und da sehen wir den eigentlichen Geist, wo einfach da ist. Und das ist ein Geist, der sehr dominant wird, weil der gleiche Gedanke kommt auch in Europa immer mehr hinein. Immer mehr. Israel ist ein Problem. Und ich habe das noch erwähnt, ich glaube, Jerusalem wird in dieser Endzeit, auch wenn es da in Hesekiel 38 und 39 nicht vorkommt, immer noch eine Rolle spielen. Weil Gott sagt selbst, in Sacharja 12, Vers 2, Jerusalem wird wie ein Taumelkelch sein. Also wenn es um Jerusalem geht, werden die Nationen wie besoffen sein. Und es steht die Nationen rundherum. Okay, also heute, aus unserer Sicht heute primär islamische Länder. Und ich habe gesagt, das Land ist wirtschaftlich attraktiv. Also es liegt in einer Region, die attraktiv ist. Wer Israel herrscht, herrscht umso mehr über das gesamte Region. Das Ziel ist der Angriff auf Israel. Doch am Ende, das muss uns vor Augen sein, greift Gott selbst ein. Er richtet Gott und heiligt seinen Namen. Und wenn wir alles vergessen haben, was ich heute gesagt habe, bitte vergiss diesen Punkt nicht. Gott ist ein heiliger Gott. Und so sagt Gott selbst, ich habe das noch gelesen, ich lese es nochmal, so will ich mich groß und heilig erweisen. und mich zu erkennen geben vor den Augen vieler Völker. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Darum geht es. Heute noch, durch Gnade. Heute haben wir die Schöpfung, welche Gott proklamiert. Wir haben Gemeinde, welche Gott proklamieren sollte. Es ist immer noch Gnadezeit, aber das kommt der Tag, wo Gott eingreifen wird. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Vers 7, ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr, der Heilige in Israel bin. Amen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für dein Wort. Danke, dass wir diese nicht so einfache Kapitel dennoch im Wort Gottes haben, die uns aufrütteln und uns klar zeigen. Herr, wie gnädig und geduldig du bist mit einer Menschheit, die ständig gegen dich rebelliert. Aber wie wir sehen auch, schlussendlich greifst du durchs Gericht. Und die Nationen werden erkennen, es gibt ein wahrer Gott, der sich in Israel offenbart hat. Der Gott Abraham, Isaac und Jakob, der Gott Israels. Die Nationen werden erkennen, was wir schon erkannt haben, das Heil kommt von den Juden. Jesus, du bist gekommen aus dem Hause Davids. Du bist gekommen, um uns verlorene Menschen zu erlösen. Und Herr, diese Predigt zeigt uns auch klar, wie wir mit dieser Gnadebotschaft, dieser Erlösung aus dem Hause Davids nicht schweigen müssen, sondern es proklamieren müssen, weil heute es immer noch diese Gnadezeit da ist. O Herr, schenk uns diese Kraft und Motivation, aber schenk uns auch dieses tiefe Verständnis, wer du bist, Herr. Ein heiliger Gott. Ein heiliger Gott. Herr, wir beten um diese Region im Nahosten. Wir sehen Krieg und Kriegsgeschrei. Wir beten für dein Volk Israel, so nennst du sie. Dass immer mehr auch da erkennen, wer du bist, Herr. Wer du, Jeschua, bist. Dass immer mehr auch Araber in dieser Region dich erkennen. Und ja, Herr, wir beten vor allem für die Gläubigen in dieser Region. Wir sehen die messianischen Juden, die gläubigen Araber. Und Herr, sie sind ein Zeugnis. Friede ist möglich, da wo du, Jesus, im Zentrum bist. Aber so beten wir auch für unsere Geschwister in Iran heute, in Türkei. Viele von denen verfolgt, viele von denen einsam. Herr, stärke du sie, wie nur du sie stärken kannst. Und lass sie Licht sein, Herr, an dem Ort, wo du sie hineingesetzt hast. Und so beten wir, Herr, komme bald. Amen.